In der heutigen Folge geht es um Make-up, Hautpflege und Düfte, unser schönes Münsterland als Tourismusmagnet und ein feindliches Übernahmeangebot aus der Filmindustrie.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrop
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, René, wir haben heute den 9. Dezember 2025. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Und wir haben, glaube ich, jetzt noch 3-4 Folgen dieses Jahr. Schauen natürlich jetzt zunächst auch einmal kurz auf die vergangene Woche.
Vielleicht ganz kurzer Einschub, da passt es gerade. Ich wusste nicht, wo ich es unterbringen soll. 9. Dezember, Tag des Feingebäcks. Wenn ich hier unseren Knabbertisch anschaue, passt ganz gut, ne?
Ja,
in die Vorweihnachtszeit.
Passt sehr gut. Vor dem Hintergrund lieben Dank nochmal an unsere Kollegin Saskia, die ist immer fleißig mit Weihnachtsgebäck versorgt.
So ist es. Sehr lecker.
Ja.
Gut für die Hüften, ja.
Börsenwoche. Letzte Börsenwoche. Der DAX hat leicht zugelegt, 0,8%, aber insgesamt eine gute Woche aufgezeigt. In den amerikanischen Indizes auch leicht nach oben gegangen. S&P 500 0,3%, 0,9% im Nasdaq, also getrieben dann auch wieder von den etwas größeren Technologiewerten. Und ich mache die beiden anderen auch nochmal, bevor ich ihm an dich übergebe. René, wir haben oder sehen im Goldpreis einen leichten Rückgang letzte Woche um 0,9%. Ja, ein bisschen Risiko, was quasi dann rausgegangen ist aus dem Markt. Gold nicht mehr ganz so stark gefragt gewesen, aber ist trotzdem.
Bisschen Risk on letzte Woche gewesen, so
genau.
Ein bisschen, ne?
Ja. Wir sehen trotzdem 4.180 Dollar, die Feinunze, also nach wie vor relativ nahe Allzeithoch. Bitcoin letzte Woche minus 2,2%, abermals verloren, haben wir doch öfter mal gesehen in den letzten Wochen. Bitcoin steht jetzt heute Morgen bei 90.500 US-Dollar, also vom Hoch, das ja irgendwo bei 125.000 liegt, schon jetzt etwas weiter entfernt.
Wobei, wenn du das Glas halb voll sehen willst, vom Tief, wir waren ja schon unter 80, knapp unter 80 dann jetzt in den letzten Wochen.
Ist schon jetzt
Wochen.
Etwas stabilisiert,
genau,
ist richtig. Ja, ansonsten DAX, ich sagte das gerade, 24.130 Punkte stehen wir heute Morgen, also jetzt doch etwas über den 24.000 Punkten
und
wieder etabliert.
Deine Meinung, sehen wir das Allzeithoch dieses Jahr noch?
Ja, ist nicht weit weg, ne? 24.500 Punkte sind es, glaube ich, ungefähr, das sind ja 2%. Ich denke mal, es ist nicht unrealistisch, wenn wir jetzt noch einen guten Dezember sehen, dass wir auch ein neues Allzeithoch noch machen.
Gut,
aber
möglich.
Ja, schauen wir mal. René, ich gebe mal eben an dich rüber. Wir hatten so ein paar wirtschaftliche
Relativ,
Themen noch.
Relativ wenig. Den Markt jetzt auch nicht unbedingt getrieben. Zwei Themen aus Amerika nochmal mitgenommen. Einmal Infos vom US-Arbeitsmarkt und einmal Stimmungsindikatoren aus der Wirtschaft. Ich fange mal mit dem US-Arbeitsmarkt an. Dieser hat im November überraschend geschwächelt. Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP ist die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft um 32.000 zurückgegangen. Experten hatten eigentlich mit einem leichten Plus von 10.000 Personen gerechnet. Im Oktober waren die Zahlen noch nach oben korrigiert worden. Damals gab es einen Zuwachs von 47.000 Stellen. Die ADP-Chefökonomin Nella Richardson erklärt, dass die Unternehmen aktuell mit vorsichtigen Konsumenten und einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen haben. Besonders betroffen sind kleine Unternehmen, die im November deutlich weniger neue Mitarbeiter eingestellt haben. Und warum sprechen wir über die ADP-Arbeitsmarktdaten? Gehen wir sonst gar nicht so tief drauf ein. Aber die Aufmerksamkeit auf diese Zahlen ist aktuell besonders groß, weil die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung wegen des Shutdowns sich verzögert haben. Der nächste große Arbeitsmarktbericht wird erst am 16. Dezember erwartet. Also von daher hat der Markt schon drauf geachtet und diese Neuigkeiten untermalen die mittlerweile eingepreisten Zinssenkungen für den morgigen Mittwoch. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen.
Genau.
Auf die FED-Sitzung, die, glaube ich, so auch das Highlight dann, obwohl wir haben einige Highlights mal vorweg, aber eins der Highlights dann in dieser Woche darstellt. Kurz zu den ISM, PMIs aus dem Dienstleistungsbereich in den USA dann nochmal, da gab es Positives zu vermelden. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im November überraschend verbessert. Der ISM-Einkaufsmanager-Index stieg leicht auf 52,6 Punkte und bleibt damit klar im Wachstumsbereich. Das sorgt für etwas weniger Konjunktursorgen, auch wenn das verarbeitende Gewerbe weiter schwächelt. Aber das soll es mit dem kleinen Einwurf USA gewesen sein. Etwas schlechtere, etwas positivere Themen, aber im Großen und Ganzen hat das jetzt den Markt nicht bewegt, ne?
Die Renditen haben sich leicht bewegt letzte Woche, wenn man das so sieht. Die 10-jährigen Deutschen mittlerweile bei 2,86% wieder. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, gar nicht mehr so weit von den 3% entfernt. Amerika 4,17%, auch auf Wochensicht leicht angestiegen. Aber die waren in der Spitze schon bei knapp 5%. Also da sieht man doch noch etwas weiter vom Hoch entfernt. Aber insgesamt leicht steigende Tendenz in den letzten Tagen. Ansonsten hatten wir gestern noch ganz spannend Magnum, also der Eishersteller oder die Eissorte, sehr lecker, ist an die Börse gestartet. Erstkurs lag bei 12,20 Euro. Das war unter den Erwartungen. Allerdings, ich hatte jetzt gerade mal geschaut, 12,90 Euro stehen wir heute Morgen, hat sich in der Folge also schon etwas der Kurs auch wieder nach oben bewegt. Aber insgesamt natürlich schon eine Marke, die wahrscheinlich jeder Zuhörer auch kennt.
Hast du Gründe mitgebracht, warum Magnum jetzt an die Börse gegangen ist? Ich habe davon ehrlicherweise gar nicht viel mitbekommen. Vorgestern die Info dann
erhascht. Gehört zu Unilever oder gehörte. Und Unilever hat gesagt, wir möchten es gerne abspalten. Unilever behält sich aber 20% bei, möchte sich aber fokussieren mehr auf das Thema Beauty. Kommen wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen, passt ganz gut. Und Wellness. Und Magnum als größter Eishersteller soll dann eben eigenständig werden. Haben auch einen Jahresumsatz von 8 Millionen Euro. Marktwert liegt bei etwa 7,5 Milliarden Euro. Aber gibt sicherlich auch einige Herausforderungen. Das sieht man. Handelsmarken, also Eigenmarken, holen immer stärker auf. Man sieht mittlerweile 20% Marktanteil bei den Eigenmarken. Und Magnum-Chef hat auch gesagt, irgendwo 500 Millionen Euro müssen an Kosten eingespart werden in den nächsten Jahren. Es gibt wohl auch einen Dauerstreit mit Ben & Jerry's, ist ja auch einer der Eishersteller. Ja. Deswegen bestimmt ganz interessant, wir haben mit Sicherheit auch immer mal wieder drin haben, auf den Kurs dann zu schauen. Aber das vielleicht nochmal kurz zur Info, Magnum jetzt nicht mehr alleiniger Teil von Unilever.
Gut. Interessant, ja.
Beauty.
Bleiben wir bei Beauty. Ja, starke Überleitung. Und ja, ich war gerade im volkswirtschaftlichen Teil schon in den USA und bleibt da jetzt auch. Die größte Beauty-Handelskette der USA stand in der letzten Woche im Fokus. Ein Unternehmen, glaube ich, Marco, was wir bisher in unseren 145 Folgen noch nicht mit drin hatten.
Noch nicht, definitiv.
Vielleicht mal gestriffen im Ausblick oder so, ich glaube es aber nicht. Ja. Es geht um Ulta Beauty, also nicht Ultra Beauty, sondern Ulta, also ULTA Beauty. Das Unternehmen ist heute die größte Beauty-Handelskette der USA. Ein Unternehmen, das Shopping und Dienstleistungen rund um Make-up, Hautpflege, Haarpflege und Düfte unter einem Dach vereint. Gegründet wurde das Unternehmen 1990 mit einem damals völlig neuen Konzept, günstige Drogeriemarken und Premium-Kosmetik im selben Store anzubieten, kombiniert mit integrierten Salons für Haarschnitte, Styling oder Brow-Services, also Augenbrauen. Tupfen etc. Der Name Ulta hat keine tiefere Bedeutung, sondern wurde Anfang der 90er ganz bewusst als kurzer, moderner, einprägsamer Markenname entwickelt. Ein Wort, was irgendwie frisch klingen soll, leicht zu merken ist und sich von traditionellen Parfümerieketten abgrenzen soll. Und erst später wurde daraus offiziell Ulta Beauty, als das Unternehmen dann die Positionierung nochmal breiter modernisierte. Besonders spannend aus meiner Sicht ist der Vergleich zu Douglas. Douglas ist in Europa die klassische Premium-Parfümerie mit starkem Fokus auf hochwertige Düfte und High-End-Kosmetik. Ulta dagegen fährt ein viel breiteres Modell, eine Mischung aus Beauty-Store, Drogerie, Trendshop und Friseursalon. Und dieses Hybrid-Konzept spricht eine deutlich größere Zielgruppe an und ist einer der Hauptgründe, warum Ulta Beauty in den USA so dynamisch wächst. Vielleicht noch ein interessanter Fun-Fact: In vielen Ulta Beauty-Filialen können Kunden erst shoppen und anschließend dann im direkt integrierten Salon, also das ist dann die Idee, ihr Make-up auffrischen oder die Haare machen lassen. Und dieses Shop-and-Service-Modell gibt es in dieser Skalierung weltweit fast nur bei Ulta Beauty. Das sollte aber auch zum Unternehmen gewesen sein. Kommen wir zu den Quartalszahlen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, wie gut das gerade besprochene Konzept funktioniert. Ulta, das hört sich auch an, ne? Alter. Aber so heißen sie. Legt im letzten Quartal mit einem Umsatzplus von rund 13% auf 2,86 Milliarden US-Dollar $5 zu und der Gewinn je Aktie lag mit $5,14 klar über den Erwartungen. Besonders Make-up, Hautpflege und Düfte sorgten für die Nachfrage und das Unternehmen hob darauf die Jahresprognose an und erwartet nun rund $12,3 Milliarden Umsatz und einen Gewinn von $25,20 bis $25,50 je Aktie. Also ein starkes Signal in einem sonst dann eher vorsichtigen Konsumumfeld. Ne? Also schon durchaus interessant. Die Aktie gutierte dann diese Zahlen in der letzten Woche circa 10% Kurssprung. Auf Jahressicht und Dollarbasis liegt die Aktie bei starken 34,88% und auf 5 Jahre liegt die Aktie bei 113% Kursplus.
Starke Performance.
Richtig starke Performance.
Zumal ich gestern noch irgendwo die Zahlen von Douglas auch einmal vernommen habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie gerade am Start hast,
aber hab ich nicht.
Ich glaube, die sind auf ein Jahr um 35-40% gefallen. Also
hat man gestern schon mal kurz
geht die Schere komplett genau auseinander. Leider wieder mal
pro USA
von Europa. Ja,
ja. Ja, das ist so. Das KGV ist auch noch, ja, moderat bewertet bei 23,7. Nicht günstig, aber auch nicht extrem teuer. Die Mehrheit der Analysten schätzen das Unternehmen positiv ein. Ja, insgesamt, ich glaube, eine ganz interessante Story, guter Verlauf der Aktie.
Total, ja.
Und mal ein Titel, der nicht aus dem KI- oder Tech-Bereich kommt. Ne? Also zur Diversifikation hat er definitiv mal beigetragen.
Absolut, ja. Interessantes Unternehmen.
Genau. Du kommst zu einem weiteren interessanten Unternehmen. Ich glaube, als ich mich vorbereitet habe, haben wir beide auch schon über Netflix gesprochen. Da habe ich dann diese Überleitung.
Genau, da habe ich auch dran gedacht.
Da-dum.
Das Netflix, okay, jetzt hast du es schon gemacht, sonst hätte ich es auf jeden Fall nochmal eingefordert, dass du es nochmal machst. Und das kann man ja nicht überleiten. Ist noch gar nicht lange her, dass wir über Netflix gesprochen haben. Aber ja, in der Film- oder Streaming-Branche, kann man vielleicht besser sagen, ist echt eine Menge los und da möchten wir jetzt aus den aktuellen Gründen das Thema auch nochmal aufgreifen. Und dass
der Kollege Lukas Loker auch abgeholt wird, weil er fragte gerade, ob wir Netflix mit drin haben. Wir haben gesagt, ja, mal gucken. Ja, Lukas, wir haben es mit drin.
Ist ja selbstverständlich bei den Neuigkeiten, ja. Netflix möchte gerne die Filmsparte von Warner Brother Discovery kaufen. Ein Volumen von $83 Milliarden. Und die Übernahme soll im dritten Quartal 26 abgeschlossen werden. Warner Brother kennt, glaube ich, jeder dieses WB, blau-gelb, mit den Filmen, die dazugehören. Ich gehe gleich auch nochmal drauf ein. Filmstudios, Parks und so weiter. Ich weiß hier, der Park in an der A31, war auch mal unter Warner Brother lief der
Movie
zumindest
Park,
mal.
Ne?
Movie Park, genau. Ja. Also insgesamt ein Riesenkonzern.
Und knapp 100 Jahre alt irgendwie,
ja,
ne?
Genau.
98 Jahre oder sowas,
habe ich gehört. Fast 100 Jahre alt. Also wirklich Tradition, wenn man so will. Und genau, ich habe es mal hier mit rausgenommen, da gehören Klassiker zu, wie zum Beispiel Casablanca, wie Citizen Kane oder auch ja modernere Dinge, wie zum Beispiel Harry Potter, wobei ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, oder auch Friends als Serie, Netflix-Originale wie Stranger Things oder Squid Game, alles gehört zu Warner Bros. Ziel ist eben, das Angebot deutlich aufzuwerten, Geschäft nochmal zu beschleunigen und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Zitat Netflix-CEO, unsere Mission war schon immer, die Welt zu unterhalten. Wir haben, glaube ich, im Podcast auch drüber gesprochen, dass sie ja insgesamt in den Gaming-Bereich Live-Events zeigen möchten. Ich glaube jetzt in der Zwischenzeit auch das Champions-League-Finale gesichert. Ich meine, dass das Champions-League-Finale das nächste oder übernächste.
Ist das Netflix oder Prime
Netflix
gewesen? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Netflix
kann durchaus sein, ja.
Boxkämpfe, die, glaube ich, schon dort gezeigt werden.
Ständig also, deutlich breiter auf, ne?
Genau, sieht man schon eine deutliche Ausweitung. Insgesamt möchte Netflix, sagte ich gerade, die Kontrolle über die Film- und Fernsehproduktion übernehmen. Auch der Streamingdienst HBO soll mit übernommen werden. Was nicht dazu gehört, zu dem Deal gehörten, sind die Nachrichtensender CNN und TNT. Die sollen tatsächlich vorher, ich sag mal, abgespalten werden von Warner Brother, bevor dann der Deal über die Bühne geht. Es gibt allerdings doch kartellrechtliche Herausforderungen, muss man schon sagen. HBO selbst hat ungefähr 130 Millionen Nutzer weltweit. Bekannte Serien wie zum Beispiel Game of Thrones, The Last of Us, Succession gehören dazu. Und durch den Zusammenschluss von Netflix und Warner Brother würde fast die Hälfte des Streaming-Marktes eben eben dann an neu Netflix gehen mit rund 450 Millionen Abonnenten. Das ist natürlich schon eine ja doch marktbeherrschende Stellung dann, wo Politiker und Behörden zumindest sich dann teilweise auch parteiübergreifend schon mit Bedenken dann eben zeigen. Gefahr für den Wettbewerb, höhere Preise, die dann vielleicht auch die Abonnenten zahlen müssen, weniger Auswahl. Netflix argumentiert allerdings, Konsolidierung könnte Preise senken. Ja, ich glaube, aus Konsumentensicht muss man das mal abwarten.
Und so safe, wie Netflix das propagiert, das Thema. Ich glaube es ehrlicherweise noch nicht. Das werden wir die nächsten Tage, Wochen noch beobachten müssen. Er sagt, das ist gerade Kartellamt und Donald Trump wird sich mit Sicherheit auch nochmal irgendwie mit einmischen. Ich weiß nicht, ob du da noch ein paar Informationen zu hast.
Das ist ein gutes Stichwort, was du sagst. Genau, weil am Wochenende, weiß ich, hatten wir als Netflix-Nutzer auch schon eine Mail bekommen. Und wo Netflix dann kurz beschrieben hat, das und das haben wir vor, aber wir müssen es auch noch prüfen lassen. So ein paar Schritte sind noch zu gehen, bevor der Deal unter Dach und Fach ist. Am Freitag wurde es ja bekannt gegeben, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Und jetzt am gestrigen Montag hat sich quasi ein neues Kapitel eröffnet. Ich glaube, an und für sich schon eine Story, die vielleicht irgendwann von denjenigen auch verfilmt werden kann, weil jetzt wirklich eine Art Bieterwettstreit zu entstehen scheint. Und zwar hat Paramount, ist ja auch ein riesiger Spieler, Paramount wird wahrscheinlich auch jeder kennen, ebenfalls ein Angebot für Warner Bros. Unterbreitet.
Feindliche Übernahme habe ich gelesen.
Genau, sogar als feindliches Übernahmeangebot. Netflix möchte zahlen, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe, $27,75, aber eben muss das so ein bisschen auseinanderklamüsern, ohne eben die Nachrichtensender wie CNN und TNT. Das Angebot von Paramount bezieht sich auf Gesamt-Warner Bros., ohne dass vorher eine Abspaltung passiert und beträgt $30 je Aktie. Wie gesagt, die Werte sind nicht 1:1 vergleichbar. Warner Bros. Hat vor einigen Monaten allerdings schon Richtung Paramount signalisiert, nee, wir möchten nicht. Und halten auch diese $30 für nicht attraktiv für das Gesamtpaket. Deswegen passiert jetzt das, was du gerade gesagt hast, feindliche Übernahme. Paramount geht wirklich direkt an die Aktionäre und bietet diesen dann eben $30 pro Aktie an und möchte so gerne dann die Mehrheit der Stimmrechte an Warner Bros. Erhalten. Und das nennt sich dann eben feindliche Übernahme. Sie bieten in Summe $108 Milliarden, das sind $18 Milliarden mehr. Wie gesagt, als Netflix, aber eben für die Komplettübernahme inklusive TV-Sender und so weiter. Ganz interessant, die Finanzierung des Paramount-Angebotes durch die Allison-Familie. Die hat wiederum relativ enge Verbindung zu Donald Trump. Der hat sich auch schon persönlich in die Entscheidung eingemischt, sagt da, mit der Beteiligung von Netflix ist er sehr, sehr kritisch zu sehen, sich auch übers Wochenende nochmal mit reingebracht. Ja, da sieht man irgendwo, dass vielleicht auch Politik da eine große Rolle spielen wird in den nächsten Wochen. Also
der Larry Ellison, der CEO von Oracle ist es, glaube ich, ne? Ein guter Freund, Bekannter von Donald Trump, also das ist sehr verstrickt alles dann, ne?
Ja, genau, also ja, diese Milliardärsfamilie, genau, gerade der Vater, dann guter Freund von Trump,
genau.
Ja, muss man schon durchaus kritisch sehen. Grundsätzlich, genau, soll die Finanzierung durch die Allison-Familie, durch ein Bankenkonsortium und eine Investmentfirma von Jared Kushner, das ist wiederum Trumps Schwiegersohn, gestemmt werden. Ja. Also da muss man echt nochmal genau hinschauen. Beteiligung von staatlichen Investoren auch aus Saudi-Arabien, Katar, Abu Dhabi sind wohl im Paramount-Angebot mit drin. Die verzichten gleichzeitig auf Stimmrechte, weil es sonst eine sogenannte CFIUS-Prüfung geben würde. Also ist schon ziemlich verworren, muss man sicher nochmal im Blick behalten. Paramount grundsätzlich wirft dem Warner Board vor, ein minderwertiges Angebot von Netflix zu bevorzugen. Das nimmt dann natürlich wieder Klagewellen oder könnte Klagewellen auslösen, auch von den Anteilseignern, falls das höhere Barangebot da nicht angenommen wird. Also da wird mit Sicherheit der Ball noch ein paar Mal hin und her gespielt werden in den nächsten Wochen oder Monaten. Das wird sich wahrscheinlich über Monate ziehen.
Die Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Ne? Also das, was du gerade zu Anfang sagst, das schreit ja danach, auch verfilmt zu werden. Ne? Also Wahnsinn.
Ja, ist wirklich. Ja, gerade so dieses Thema feindliche Übernahme ist natürlich schon eine Nummer. Aber genau, wir halten Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, da auf jeden Fall auf dem Laufenden, aber das vielleicht mal eben etwas ausführlicher, noch ein Update zu Netflix, auch wenn wir es jüngst noch drin hatten, aber sehr, sehr dynamisch im Moment.
Absolut, ja, aber genau. Durchaus interessant, glaube ich, betrifft ja irgendwie jeden von uns. Netflix hat ja dann doch fast jeder.
Fast jeder, ne, mittlerweile. Ja.
Genau. Ich komme zum regionalen Teil, bevor du dann zum Ausblick kommst. Ja, im regionalen Teil sind wir mal wieder bei Wirtschaft aktuell fündig geworden. Vielen Dank dann von unserer Seite aus. Aus meiner Sicht ein super interessanter Bericht zur heimischen Wirtschaftskraft des Tourismus. Und zwar hat der Tourismus im Münsterland bezogen auf das Jahr 2024 erneut seine Rolle als wichtigen Wirtschaftsfaktor unterstrichen. Laut einer aktuellen Studie wurden 2,08 Milliarden Euro Bruttoumsatz erzielt. Die Übernachtungszahlen sind seit 2019 um fast 17% gestiegen. Insgesamt gab es 7,8 Millionen Übernachtungen und 41 Millionen Tagesreisen. Also schon, glaube ich, super interessant, unsere Region, wo wir hier wohnen. Ja. Besonders profitiert natürlich das Gastgewerbe mit knapp der Hälfte des Umsatzes, gefolgt vom Einzelhandel und weiteren Dienstleistungen. Die touristische Wertschöpfung entspricht rund 30.000 Vollzeitstellen und trägt damit ja erheblich zur Arbeitsplatzsicherung und wirtschaftlichen Stabilität der Region bei. Auch die öffentlichen Haushalte profitieren. Allein 2024 flossen knapp 194 Millionen Euro an Steuereinnahmen aus dem Tourismus ins Münsterland. Und das zeigt, Investitionen in den Tourismus bringen der Region spürbare Vorteile und stärken die lokale Wirtschaft nachhaltig. Also ja, auch wenn man sich, das haben wir schon ein paar Mal hier gesagt, das Fahrradnetz anschaut. Insgesamt, wir leben einfach im Grünen, können in den Wald gehen, Hohe Mark etc. Ne? Also es gibt ja schon einfach so viele schöne Stellen hier.
Und Schlösser. Ja. Ich glaube, dass wir das Thema in unserer allerersten Podcast-Folge mit drin hatten.
Richtig.
Ich erinnere mich da an Christoph, der sagte, das Zitat habe ich noch in den Ohren, warum in die Schwärne in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ich meine, das war die erste Folge.
Ja. Erste oder zweite Folge. Ja. Ja.
Ich höre das gleich nochmal nach.
Ja, hundertprozentig. Das soll es aber gewesen sein mit dem regionalen Teil. Schöner Schlusssatz von dir, bevor wir dann jetzt zum Ausblick kommen.
Genau. Du hast es eben schon gesagt, René. Wir haben morgen die Leitzinsentscheidung in den USA. Sicherlich sehr spannend, wobei, muss man auch sagen, ich glaube 90-95% der Marktteilnehmer rechnen mit einer Leitzinssenkung von 4 auf 3,75%.
Da geht es ja fast gar nicht drum, es geht eher dann um den Ausblick.
Den Ausblick, wie es dann weitergeht, aber der ist natürlich super schwer auch zu geben, weil wir werden im nächsten Jahr einen neuen Präsidenten bei der FED sehen. Ja. Wir wissen auch noch nicht, haben wir gestern sehr intensiv diskutiert, das Thema, wie sich die Inflation in den USA weiterentwickelt, auch die Wirtschaftsfaktoren, also ja, spannendes Thema.
Für die FED unheimlich schwer zu ausbalancieren. Ja. Und der Faktor Donald Trump wird auch eine Rolle spielen.
Also Tendenz wird sinkende Zinsen sein, auch im nächsten Jahr in den USA. Ja. Wie schnell und wie stark wird man dann sehen, ja. Ansonsten kommen die finalen Verbraucherpreise, also Inflationsdaten hier für Deutschland, aber das ist in der Regel nur eine Bestätigung der vorläufigen Zahlen, von dem her da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wir sehen in dieser Woche Zahlen von Unternehmen noch, wie zum Beispiel ThyssenKrupp. Die haben heute Morgen ihre Zahlen schon präsentiert. Ich hatte gesehen, -4%. Die haben wohl enttäuscht fürs Geschäftsjahr 2025/26 einen Fehlbetrag von 400 bis 800 Millionen Euro in Aussicht gestellt, auch eine breite Spanne. Hohe Rückstellung für die Sanierung der krisenden Stahlsparte. Also da geht es erstmal Richtung Süden. Vielleicht zu dem Thema Stahl noch ganz kurz. Klöckner, auch ein großes deutsches Unternehmen, ist gestern um ungefähr ein Viertel gestiegen, 25%. Der US-Stahlriese Worthington Steel prüft eine mögliche Übernahme. Details sind noch nicht bekannt zu dem Deal, aber man sieht erstmal, die Aktionäre nehmen es sehr, sehr positiv auf. Ansonsten in dieser Woche noch Adobe. Oracle, eins der Schwergewichte auch aus den USA, aus dem Tech-Bereich. Schott Pharma noch am 11.12. Vielleicht aus Sicht des Pharma-Sektors nochmal ganz interessant, aber für den weltweite Aktienmarktbewegung natürlich eher keine Relevanz. Also es wird etwas ruhiger auch von der Seite.
Ein Unternehmen hast du noch nicht genannt.
Ja, sag nochmal kurz.
Broadcom, ne?
Broadcom. Ich habe mich jetzt hier ans DZ-Bank Research gehalten und Broadcom ist ja dort nicht mit drin, hast recht.
Genau. Fünf größte Unternehmen der Welt, ne?
Super relevant. Ja. Deswegen danke, dass du das noch ergänzt. Broadcom ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann mit Zahlen. Vielleicht auch ein Unternehmen, auf das wir dann nächste Woche auch mit eingehen werden.
Durchaus möglich, ja.
Prima, alles klar, das war's dann. Wir sagen ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören.
Genau, lassen uns gerne ein Abo da, empfehlen uns weiter, schreiben Feedback an podcast@forprivatebanking.de. Vielleicht auch da nochmal die Chance nutzen von Ihnen. Es ist für uns immer auch wichtig, Feedback zum Jahresende vielleicht nochmal reinzuschreiben. Was war die Lieblingsfolge? Feedback zur Verbesserung. Lob nimmt man natürlich auch gerne an. Also da kommt immer fleißig was. Scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie gerne mal.
Prima.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Und bis dahin, gute schöne Vorweihnachtszeit.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.